Philosophie, eine Einführung. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich. Sie hören die zweite Folge mit dem Titel Ein Wort und kein Überblick. Die Entwicklung der Philosophie hat, wie manche behaupten, ihren Anfang bei den Barbaren genommen. Barbar bedeutet schlichtweg Fremder, ein Nicht-Grieche. Die Entwicklung der Philosophie hat, wie manche behaupten, ihren Anfang bei den Barbaren genommen. Indes man täuscht sich und legt fälschlich den Barbaren die Leistungen der Griechen bei. Denn die Griechen waren es, die nicht nur mit der Philosophie, sondern mit der Bildung des Menschengeschlechts überhaupt den Anfang gemacht haben. Das war die Einschätzung des Diogenes Laertius in seinem Buch »Leben und Meinungen berühmter Philosophen«, das einzig vollständig erhaltene philosophiehistorische Werk der Antike, das um 220 nach Christus erschienen ist. Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft! In der ersten Folge dieser Vorlesung hatte ich Ihnen Folgendes angekündigt. An den Anfang werden wir die Frage stellen, wann und warum Philosophie in die Welt kam und welche Vor- und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich waren. Wenn wir diese Voraussetzungen geklärt haben, werden wir uns mit dem Begriff Philosophie befassen und uns einen Überblick über die Gebiete der Philosophie verschaffen. Damit Sie mir nicht hinterher vorwerfen, ich hielte mich nicht an das, was ich ankündige, müssen wir, Sie und ich, wohl dadurch. Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung die Vorbedingungen dafür, dass Philosophie hat entstehen können. Ich hatte zwei wesentliche Vorbedingungen genannt. Da wäre zum ersten die Entwicklung der Schrift, die es erlaubte, geistige Güter zu konservieren, also Ideen und Theorien und Welterklärungsmodelle unabhängig von Zeit und Raum stabil weiterzugeben, zu diskutieren und zu kritisieren. Da wären des Weiteren die historischen Umstände, nämlich dass die Griechen herumkamen als Seefahrer und Händler. So erfuhren sie, dass es in anderen Kulturen andere Welterklärungsmodelle, andere Götter gab und dass all diese Götter nebeneinander verehrt werden konnten, ohne dass die Gläubigen daran Schaden nahmen. Man durfte also an alles Mögliche glauben. Den Wettstreit zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen trugen nicht die Götter, sondern die Menschen aus. Und sie konnten es auch lassen mit dem Glauben. Sie konnten also die Götter nicht nur kritisieren, sondern sogar verleugnen. Also geriet es in den Bereich des Denkbaren, dass es andere Gründe für die Entstehung des Kosmos gegeben haben könnte, dass seine Ordnung nicht durch die Götter geschaffen wurde und erhalten wird, sondern durch andere Prinzipien. So war der Weg gebahnt, dass auf den Mythos etwas grundlegend anderes folgen musste. Der Weg war gebahnt, dass religiöse Narrative, mythologische Erzählkonstrukte an Glaubwürdigkeit verloren und durch andere Konstrukte ersetzt werden mussten. Worauf können Welterklärungsmodelle gründen, die auf Gott oder Götter verzichten? Welche Instanz soll in diesen neuen Welterklärungsmodellen die höchste Anerkennung genießen? Die Vernunft lautet gemeinhin die Antwort der Philosophen. Wir werden noch sehen, dass das Setzen auf Vernunft von manchen als Vernunftglaube kritisiert wird. Aber bekanntlich wollen die Kritiker der Vernunft nur besonders vernünftig sein. Um es der Vollständigkeit halber anzubringen, diese beiden von mir angeführten Vorbedingungen können um viele weitere Motive, Philosophie zu betreiben, ergänzt werden. Ein wichtiges dieser Motive führt der große Aristoteles an. Der Antrieb des Menschen, Philosophie zu betreiben, sei das Staunen über die Welt und was sie, wie es Goethe formulierte, im Innersten zusammenhält. Es gehe darum, unserer Unwissenheit zu entkommen. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen, hält Aristoteles im ersten Satz seiner Schrift Metaphysik fest. Wissen ist nicht Glauben. Statt der Mythologen, der Dichter, der Sänger, mussten sich nun also die Philosophen an die Arbeit machen. Nebenbei bemerkt, machen Sie sich keine Sorgen um die Mythologen, die Dichter und Sänger. Das sind kreative Leute, die finden immer ihr Plätzchen und haben seit jenen Tagen nicht an Bedeutung verloren. Nun ist es aber höchste Zeit, uns mit dem Begriff der Philosophie zu befassen und uns einen Überblick zu verschaffen, welche Teilgebiete denn gemeinhin zur Philosophie gezählt werden. Eine erste Begriffserklärung haben wir ja in der ersten Folge schon vorgenommen und das griechische Philosophia mit Liebe zur Weisheit übersetzt und den Philosophos als Freund des Wissens definiert. Ist das alles, was man zu den Begriffen sagen kann? Wer es genauer und gründlicher haben mag, greift in solchen Fällen zum historischen Wörterbuch der Philosophie. Dieses wunderbare Werk ist tatsächlich ein Meilenstein der Geisteswissenschaft des 20. Jahrhunderts. Der erste Band erschien 1971, der 12. und letzte 2007. An dem Gesamtwerk ist also rund 40 Jahre gearbeitet worden. Hunderte von Autoren haben mitgewirkt. Wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten wollen, einen ordentlichen Teil meines Philosophiestudiums genoss ich, wahrlich ein Genuss, genoss ich im Übrigen bei dem Aristoteles-Spezialisten Professor Dr. Günther Bien, der zum Herausgeberkreis des historischen Wörterbuchs der Philosophie zählte und viele Texte darin verfasst hat. Das historische Wörterbuch der Philosophie widmet sich der sogenannten Begriffsgeschichte, was für die Philosophie ein recht junger Forschungszweig ist, der erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr Fahrt aufnahm. Eine maßgebliche Figur war dabei Joachim Ritter, der Begründer des historischen Wörterbuchs der Philosophie, der in Münster die sogenannte Ritterschule prägte. Besagter Günther Bien steht der Ritterschule nahe. Die Begriffsgeschichte also tut, kurz dargelegt, das, was ihr Name sagt. Sie legt historisch, systematisch und kritisch dar, wie sich ein Begriff in seiner Geschichte und im Laufe der Kultur- und Ideengeschichte entwickelt hat und in welchen Verbindungen und Wechselwirkungen die unterschiedlichen Deutungen eines Begriffes zueinander stehen. Begriffe werden nämlich nicht, und das wissen Sie natürlich, Begriffe werden nicht auf alle Zeiten hin stabil und unveränderlich gebraucht. Eine lebende Sprache baut sich binnen rund 500 Jahren einmal komplett um. Das bedeutet zum Beispiel für die deutsche Sprache, dass wir Texte nicht mehr verstehen, die vor 500 Jahren geschrieben worden sind. Es sei denn, wir wären Germanisten und hätten Alt- und Mittelhochdeutsch gelernt. Einzelne Begriffe haben oft eine noch viel kürzere Halbwertszeit. In meiner Jugend fand das Adjektiv geil eine weitgehend andere Verwendung als heute, was im Übrigen kein Argument gegen das Älterwerden ist. Wie auch immer, Wörter haben eine Geschichte, die Begriffshistoriker erforschen. So hält es auch das besagte historische Wörterbuch der Philosophie in seinen sage und schreibe 12 Folianten. Es sind große Bände, die sind dick und schwer, da steht viel drin und die Artikel sind sehr dicht geschrieben, sind also sehr inhaltsreich. Die Blätter werden in zwei Spalten bedruckt und man zitiert daraus nicht nach Seitenzahlen, sondern nach Spaltenzahlen. Eine ordentliche wissenschaftliche Bibliothek sollte dieses großartige Fachlexikon vorhalten. Die Bibliothek der Hochschule Konstanz hat diese 12 Bände angeschafft, wofür ich ihr dankbar bin. Und in meiner heimischen Bibliothek haben die 12 Bände einen Ehrenplatz. So kann ich nun für Sie hineinschauen und im Band 7 den Begriff Philosophie nachschlagen. Dieses Stichwort beginnt in der Spalte 572 und endet in der Spalte 879. In der Summe also werden dem Stichwort gut 300 Spalten gewidmet. Danach folgen noch 50 Spalten von analytische Philosophie bis Philosophy of X, womit Spezialphilosophien gemeint sind. Aus zwei Spalten, also einer Seite solch eines Folianten, könnte man in einem Taschenbuch wohl drei Seiten machen. Sie haben das sicher schon ausgerechnet. Das entspricht einem Taschenbuch mit 500 bis 600 Seiten. Trüge ich Ihnen das alles vor, wäre mehr als ein Semester vorbei. Houston, wir haben ein Problem. Und lösen es. Einen Teil dessen, was der Begriff Philosophie bedeutet, werden Sie über das Semester hinweg erfahren. Zugegeben, das mag wie eine Ausflucht wirken, also versuche ich, Sie ein wenig zu trösten, zum Beispiel mit dem, was der besagte Professor Günther Bien in einer Vorlesung einmal sagte, und ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis. Wer den Begriff Philosophie zu bestimmen sucht, philosophiert bereits. Das gibt uns wenigstens eine Perspektive. Aus den Spalten des historischen Wörterbuchs der Philosophie glaube ich gleichwohl ein paar erste Hinweise zum Stichwort Philosophie für Sie zusammen, zum Beispiel diesen Hinweis. Erst im ausgehenden 5. Jahrhundert finden sich zunächst die Verbal- und Adjektivformen philosophieren und philosophisch, später dann in den 80er Jahren des 4. Jahrhunderts bei den Sokrates-Schülern das Substantiv Philosophie. Und ein paar Zeilen weiter lesen wir über das Wort Sophia, also Wissen, Zitat, Sophia war im 5. Jahrhundert ein weit verbreitetes Wort für Wissen, Kenntnis, Fertigkeiten im Handwerk und für die Vertrautheit mit einer Sache, im eminenten Sinne dann freilich auch für Klugheit, Urteilsfähigkeit und praktische Umsicht in den wesentlichen Lebensangelegenheiten, vor allem im politischen Bereich, Zitat Ende. Und weiter heißt es dort über den Gebrauch des Verbes philosophieren im 5. Jahrhundert vor Christus, Zitat, diejenigen, die als Lehrende, Lernende oder überhaupt Interessierte sich mit intellektuellen Dingen beschäftigen, philosophierten, das hieß, bildeten sich, Zitat Ende. Das Philosophieren wurde also, so können wir das deuten, als intellektuelle Beschäftigung angesehen und als Bildungsvorgang. Damals bedeutete, lesen wir dann auch im historischen Wörterbuch der Philosophie, das Substantiv Philosophie nämlich im weitesten und im allgemeinen Sinne einfach Studium oder Bildung. So wären also alle Intellektuellen, all die, die lehren, also auch alle Professoren, und ebenso all die, die sich bilden und studieren, bereits Philosophen? Nach dieser Definition wären wir alle Philosophen. Sie merken es, werte Hörerinnen und Hörer, so sympathisch diese Verknüpfung von Weisheit, Wissen und Bildung mir persönlich ist, unser Sprachgebrauch weicht bei den Wörtern Philosophie und Philosoph und sogar schon bei der Tätigkeit, dem Philosophieren, von diesen frühen Auffassungen ab, zumindest in gewisser Weise. Belassen wir es aber für heute einmal bei diesen Betrachtungen zum Begriff Philosophie und seinen Ableitungen. Im Laufe des Semesters sollten wir schauen, ob wir diesem Wandel des Sprachgebrauchs noch ein wenig nachspüren können. Wir wollten uns aber noch einen Überblick verschaffen über die Gebiete, die Disziplinen oder Teildisziplinen der Philosophie. Auch dazu sind im Laufe der Philosophiegeschichte unterschiedliche Ideen entwickelt worden. Da wir uns ja mit unseren Spaziergängen durch die Philosophiegeschichte noch ein Weilchen durch die Antike bewegen, wollen wir nach Überblicksdarstellungen aus jener Zeit suchen und werden, wie so häufig, wenn es um Neuerungen und Ordnungen geht, beim ersten großen Systematiker der Philosophie fündig. Bei Aristoteles, der in vielem mit Fug und Recht der Erste genannt werden darf und vieles sortiert hat, was vorher noch lose herumlag. Wir lehnen uns jedenfalls für heute erst einmal an seine Vorstellungen vom Aufbau der Philosophie an. Wenn man das Haus der Philosophie betritt, steht man in einer Vorhalle, in der man, Aristoteles folgend, das Werkzeug findet, das für eine Beschäftigung mit allen philosophischen Disziplinen unerlässlich ist. Die Rede ist vom Organon, dem Werkzeug der Philosophie. Die Rede ist von der Logik. Um meinen Gedanken aufzugreifen, dass wir Philosophie als Schulung im kritischen Denken betrachten dürfen. Das Organon, die Logik, hilft uns, unsere eigenen Gedanken und die der anderen zu prüfen. Sind sie folgerichtig, schlüssig, geordnet? Oder enthalten unsere Gedanken innere Widersprüche, Inkonsistenzen, Brüche, Sprünge? In der Antike war Logik, im Unterschied zu den formalen, mathematischen Logiken unserer Tage, primär und eine einfachere Version dessen, was wir heute Aussagenlogik nennen, also eine Logik, die die Beziehung zwischen Aussagesätzen analysiert. Die tiefsten, ersten Pflöcke für eine Wissenschaft der Logik schlug, selbstredend, Aristoteles ein. Wir betreten das Haus der Philosophie also durch die Vorhalle, in der die Logik logiert, und packen die dort vorgehaltenen Werkzeuge ein, mit denen wir die unterschiedlichen Disziplinen der Philosophie bearbeiten können. Gehen wir durch die Vorhalle in das Hauptgebäude, so kommen wir in den großen Raum der ersten Philosophie, der Metaphysik. Mir scheint dieser Raum immer etwas schlecht beleuchtet zu sein. Jedenfalls fragt die Metaphysik nach den ersten Ursachen des Seins, nach dem, was dem Sein zugrunde liegt, nach dem, was das Seiende zum Seienden macht. So zählen unter anderem zur Metaphysik die Ontologie, die Lehre vom Seienden, die Kosmologie, die Lehre vom Wesen der Welt, oder auch die Theorie der Wahrheit gehört dazu. All diese Bereiche bilden in diesem Haus den Flügel der theoretischen Philosophie. Zur theoretischen Philosophie würden wir heute auch die Erkenntnistheorie zählen, die Wesen und Grenzen der Erkenntnis behandelt. Sodann viele unter die theoretische Philosophie die Wissenschaftstheorie, die nach Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnis und Methodik fragt und eine Art Metawissenschaft, also den Wissenschaften vorgelagerte Wissenschaft, darstellt. Es ließen sich noch mehr Gebiete der Philosophie im Flügel der theoretischen Philosophie einquartieren, aber die genannten Gebiete sollen fürs Erste genügen. Der andere Flügel des Hauses fällt der praktischen Philosophie zu. Zu ihr gehören die Ethik, die nach dem Guten, den richtigen Handlungsweisen und Haltungen des Menschen fragt, die Politik, die sich der Staatskunst widmet und dem menschlichen Zusammenleben, die Rhetorik, die die menschliche Kommunikation untersucht, und die Poetik, die sich der Sprachkunst zuwendet. Auch diesen Hausflügel der praktischen Philosophie würden wir heute erweitern, beispielsweise um viele derjenigen philosophischen Teilgebiete, die wir zur Philosophy of X zählen, also zu den, flapsig ausgedrückt, sogenannten Bindestrich-Philosophien: die Kulturphilosophie, die Gesellschaftsphilosophie, die Geschichtsphilosophie, die Technikphilosophie, die Kunstphilosophie. Allerdings haben wir zwischen den beiden Flügeln des Hauses der Philosophie, also zwischen der theoretischen und der praktischen Philosophie, sozusagen einen regen Grenzverkehr. Nicht immer lässt sich klar scheiden, welcher Bereich denn nun in welchem Hausflügel unterzubringen wäre. So, nun habe ich Ihnen einen ersten Überblick verschafft über das große Haus der Philosophie, und wir haben die Schilder auf der einen und anderen Zimmertür angeschaut. Nun sollten wir endlich mal mit einem Bewohner zusammenkommen, mit dem ersten uns bekannten Philosophen und dem Anfang der Philosophie. Wissen Sie, was man unter einem Cliffhanger versteht? Der Fremdwörter-Duden definiert diesen Begriff so: Cliffhanger, effektvoller, Spannung hervorrufender Schluss der Folge einer Fernseh- oder Rundfunkserie, der Neugier auf die Fortsetzung wecken soll. Wir sollten endlich einmal mit einem Bewohner des Hauses der Philosophie zusammenkommen, mit dem ersten uns bekannten Philosophen und dem Anfang der Philosophie. Das wird das Thema der nächsten Folge dieses Podcasts. Sie hörten Ein Wort und kein Überblick. Die zweite Folge der Vorlesung Philosophie eine Einführung, gehalten von Volker Friedrich. Die dritte Folge wird den Titel tragen Die Vorsokratiker gucken in die Luft. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.